Liebe Freunde vom Kloster Stiepel, Freunde des Auditoriums, ich darf Sie ganz herzlich zu dem heutigen Abend begrüßen und willkommen heißen. Das große Thema heute Abend ist Liturgie, ein ganz weites Feld. Und wenn Sie vor 2 Tagen am Sonntagnachmittag bei uns in der Klosterkirche gewesen sind, dann haben Sie eine außergewöhnliche Liturgie erlebt, nämlich Bischof Franz Josef Overbeck hat das seltene Sakrament, inzwischen seltene Sakrament der Priesterweihe unserem Pater Placidus gespendet. Und ihn wollen wir auch ganz herzlich dazu gratulieren. Pater Placidus hat übrigens seine Magisterarbeit in Liturgiewissenschaft geschrieben. Für den heutigen Abend konnten wir einen der derzeit angesehensten Liturgiewissenschaftler in ganz Europa zu diesem Thema Liturgie gewinnen, nämlich Monsignore Professor Dr. Michael Kunzler von der Universität in Paderborn. Herzlich willkommen, Herr Professor. Zu seiner Person, 1951 geboren, studierte Kunzler zunächst katholische Theologie und Philosophie in Trier, München und Saarbrücken. 1978 wurde er zum Dr. Theol an der Fakultät in Trier promoviert. 1980 empfingen sie das Sakrament der Priesterweihe. Und zugleich wurden sie zum ersten Mal von der römischen Ostkirchenkongregation mit der nebenamtlichen Seelsorge an den im Saarland ansässigen katholischen Ukrainern des byzantinischen Ritus betraut. 1987 erfolgte ihre Habilitation an der Universität in Tübingen, auf die hin sie ein Jahr später zum ordentlichen Professor der Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät Paderborn ernannt wurden. 1995 wurden sie zum Mitglied des wissenschaftlichen Beirates des Johann Adam Mödler Instituts für Ökumenik in Paderborn ernannt und ein Jahr darauf erfolgte ihre Aufnahme in das wissenschaftliche Direktorium der internationalen theologischen Lehrbuchreihe Amateka. Seit 1998 wirken sie zusätzlich als Gastprofessor an der Pontificia Universitas Lateranensis in Rom und seit 1999 als Gastprofessor an der Facoltà de Theologia di Lugano. Im Jahr 2001 wurden sie zum Berater der Liturgiekommission der Deutschen Bischofskonferenz berufen. Von 1999 bis 2002 nahmen sie zusätzlich einen Lehrauftrag für byzantinische Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät der Katholischen Universität Eichstätt für Studierende des Collegium Orientale wahr. Sie gelten in Fachkreisen derzeit als der führende Liturgiewissenschaftler der Gegenwart und das in ganz Europa. Und Sie sind darüber hinaus als Verfasser praxisbezogener Bücher zur katholischen Liturgie bekannt geworden. Eines, das sein berühmtestes Werk, so glaube ich, die Liturgie der Kirche wurde in 10 Sprachen übersetzt. Ich selber habe es auch gelesen. Am 13. Oktober 2005 ernannte Papst Benedikt XVI. Sie zum Berater der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung. Jetzt etwas Besonderes. Im Jahr 2002 wurden Sie zum Stauroforen Protopresbyter der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche erhoben. Das ist ein Priester, der ein Brustkreuz tragen darf. Und seit 4. Juli dürfen Sie auch eine Mitra tragen. Sie sind ein sogenannter Mitroforer Protopresbyter der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche seit 4. Juli 2005. Und das müssen Sie uns noch erklären, weil Sie dürfen diese Ehrenzeichen nicht in einer jeden Liturgie tragen. Und das interessiert uns natürlich, wann dürfen Sie eine Mitra, wann dürfen Sie ein Brustkreuz tragen. Noch 2 andere weitere Veröffentlichungen von Ihren zahlreichen Publikationen heißen Amen, wir glauben, 1998 erschienen und 2001 erschien das Charisma der Liturgie. Wir sind jetzt sehr gespannt auf Ihren Vortrag, lieber Herr Professor Kunzler.
Danke. Wenn Sie mein Blatt in Händen halten, liebe Damen und Herren, dann sehen Sie, ich habe dem Vortrag nur einen Namen gegeben. Ein Fenster zum Himmel. Also Liturgie, die für sich in Anspruch nimmt, die Menschen mit der Wirklichkeit des Himmels zu konfrontieren. Und immer wieder begegnet uns in den Kommentaren zum östlichen Christentum das Bild, dass die himmlische Herrlichkeit sich herabsenkt in das Tun der Menschen auf Erden, sodass sie auf Erden gefeierte Liturgie in Wirklichkeit nichts anderes ist als eine Erscheinungsform des Himmels. Und das muss man erleben mit allen Sinnen, mit den Augen, die Farben sehen, die Ikonen sehen, die Gesten und Prozessionen miterleben. Man muss es riechen können, man muss es schmecken können in der Eucharistie und vor allem auch im gesegneten Brot am Schluss, welches da ausgeteilt wird. Meine Damen und Herren, beginnen wir mit einer Geschichte, mit einer Begriffserklärung. Und ich bitte Sie, da habe ich mich hier der Mühe gemacht, das Ding hier zu schleppen, und der Pater Jakob hat alles so schön verkabelt. Die Ostkirche gibt es so nicht. Es gibt nur eine Vielzahl von Ostkirchen. Ich habe hier eine Tabelle. Schauen Sie. Wir haben die altorientalischen Kirchen in Äthiopien, in Armenien, in Eritrea, die koptisch-orthodoxe Kirche in Ägypten, die zurzeit ja ziemlich unter Druck steht von Seiten militanter Muslime. Dann die syrisch-orthodoxe Kirche, die sich erstreckt vom heutigen Syrien bis hin nach Indien. Dort heißt sie Malankara-orthodoxe syrische Kirche in Indien, Südindien. Dann haben wir die ganze Reihe der orthodoxen Kirchen. Das ökumenische Patriarchat, dann die Patriarchate von Alexandria, von Antiochien, Jerusalem, Moskau und Russland und so weiter. Alle diese orthodoxen Kirchen feiern den byzantinischen Ritus. Über die Herleitung des Namens erfahren Sie gleich noch mehr. Dann haben wir katholische Ostkirchen. Wie kommt denn das? Weil im Laufe der Kirchengeschichte, und das Ganze beginnt im Jahre 1595, sich immer wieder kleinere Gruppen der unterschiedlichsten Ostkirchen dem Heiligen Stuhl angeschlossen haben, und zwar nach dem Modell der Union von Brest-Litovsk, also heute an der Grenze zwischen Polen und Weißrussland gelegen, von 1595. Diesem Netz sieht vor, also sie werden wirklich katholische Priester und Bischöfe, katholische Gemeinden. Sie erwähnen den Heiligen Vater in der Liturgie, aber sie feiern orthodox und sie haben das Kirchenrecht der Orthodoxen. Das ist für mich jetzt im Augenblick ganz konkret. Ich habe einen ganz lieben Assistenten, einen jungen Priester aus der Metropolie von Brzeszów in der Ostslowakei. Aber er ist verheiratet und Vater eines vierjährigen Sohnes. Ein katholischer Priester. Warum? Das östliche Kirchenrecht macht das möglich. Also von der Ostkirche zu reden, gleich einem mennonitischen Block, ist so nicht möglich. Und das wird Ihnen noch viel klarer, wenn wir uns das Ganze anschauen, vor dem Hintergrund der geschichtlichen Entwicklung. Schauen Sie, den Mittelmeerraum können wir ganz grob so einteilen. Ja? Also Rom und dann ein Patriarchat im Westen und vier Patriarchate im Osten. Woher kommt das denn? Von der sogenannten Reichsteilung. Man hat im Laufe der Zeit immer wieder das Römische Reich, als es schon anfing an den Rändern zu bröckeln, aufgeteilt, um es besser verwalten zu können. Dann die folgenreichste Teilung war die Grenzziehung zwischen Ost- und Westreich im Jahre 395. Schauen Sie sich einmal diese Grenze hier an. Die geht durch das ehemalige Jugoslawien. Und gerade dort wird diese Grenze politisch höchst relevant. Von mir aus gesehen jetzt links davon haben wir Kroatien. Was heißt das? Die sind römisch-katholisch und die schreiben mit lateinischen Buchstaben. Rechts davon haben wir das heutige Serbien und die sind orthodox und schreiben mit kyrillischen Buchstaben. So kann sich also gerade in diesem ehemaligen Kriegsgebiet des ehemaligen Jugoslawien diese Reichsteilung der ausgehenden Antike bis heute noch nachvollziehen lassen. Dazu kommt ein weiteres. Die lateinische Reichshälfte war, das muss man schon so sagen, in den Augen der östlichen Reichsbewohner das Gebiet der Barbaren. Gerade gegenüber den Vertretern einer liturgischen, eher traditionellen Linie, die viel Latein schätzen, muss man schon sagen, wissen Sie, wann in Rom das Lateinische in die Messe eingetreten ist? Im Jahre 380 nach Christus, der Papst Damasus I. Zuvor hat man das Lateinische als viel zu ungeschickt, als viel zu unvornehm betrachtet, um darin beten und Theologie lehren zu können. Man betete selbst im päpstlichen Zentrum in Rom griechisch. So entsteht nun in diesem zu Ende gehenden Imperium Romanum das Prinzip der Pentarchie. Wir haben also ein Patriarchat im Westen. Und das wird nun aufgrund der päpstlichen Vorrangstellung führend in der liturgischen Entwicklung des Westens. Da haben wir einige große Daten, zum Beispiel unter Karl dem Großen die Idee, ein Kaiserreich des Abendlandes neben dem des Morgenlandes, eine Reichsreligion, ein reichseinheitlicher römischer Ritus. Das hat zur Folge gehabt, dass viele lateinische Sonderriten entweder ganz verschwanden oder heute noch einen ganz kümmerlichen Rest bilden. Zum Beispiel der wunderbare Ritus der Erzdiözese Lyon wird heute noch museal gefeiert. Dann haben wir heute noch weit verbreitet in der Stadt und in den Alpentälern nördlich davon den Mailänder Ritus, den sogenannten ambrosianischen Ritus, mit 6 Adventssonntagen zum Beispiel. Wir haben den sogenannten mozarabischen Ritus in der Stadt Toledo, mit vielen griechischen Gebeten in dieser sonst lateinisch gehaltenen Messe. Wir haben den Ritus von Salisbury, den Ritus von Sarum, der die gewachsene anglikanische Liturgie ziemlich beeinflusst hat. Alle die verschwinden mehr oder weniger unter diesen vereinheitlichen Tendenzen des römischen Ritus. Also kann man sagen, Rom, der römische Ritus, gesamt West, Südwest und Mitteleuropa wird von ihm beherrscht. Anders im Osten. Pentarchie heißt also die Regierung der 5. Und sie alle haben zumindest vom Anspruch her die Idee, von einem Apostel selber gegründet worden zu sein. Rom, Petrus und Paulus, die Gräber der beiden Apostelfürsten, klar. Alexandrin, aber auch Petrus. Dann Jerusalem, das Wallfahrtszentrum, die Stadt des Kreuzestodes und der Auferstehung Jesu. Dann Syrien, die Stadt des Paulus, dort, wo man die Christgläubigen zum ersten Mal Christen genannt hat. Und dann eben Konstantinopel, Byzantion, wie kommt es zu dem Namen, beruft sich auf den Petrusbruder aus Bethsaida namens Andreas. Alle diese Patriarchatssitze betreiben Mission. Alexandrien folgt dem Nil aufwärts bis hin nach Äthiopien, bis hin in die christlichen Gegenden des Sudan, nach Eritrea. Also Alexandrien ist die Hauptstadt des koptischen Ritus, der wieder ganz anders ist als der syrische oder der lateinische. So, dann der syrische Ritus kommt bis nach Südindien. Man stellt sich vor, als die Portugiesen die indischen Küsten besiedelt haben, da trafen sie Christen A, die sich auf den Apostel Thomas berufen haben und B, in der Heiligen Messe das Hochgebet in Aramäisch, in der Muttersprache Jesu beteten. Das tun sie bis auf den heutigen Tag. Byzantion, die Stadt eines Kaufmanns namens Byzas am Goldenen Horn. Kaiser Konstantin hat von Rom so ziemlich die Nase voll und gründet Neurom, Nea Rome. Eben diese Stadt des Byzas, Byzantion. Und benennt sie um in Konstantinopel. Und er baut einen Nachfolger, der Kaiser Justinian, die berühmteste aller christlichen Kirchen des Orients, die Hagia Sophia, die große Kirche von Konstantinopel. Und deren Ritus wird nun das Modell des byzantinischen Ritus. Und mit der Mission, die Konstantinopel betreibt, das heißt das ganze Balkangebiet, aber dann nach 988 auch die slawischen Länder, überall dorthin wird der Ritus der großen Kirche von Konstantinopel hin exportiert. Sie glauben kaum, wohin diese Mission kommt. Durch den heiligen German von Alaska, einen russischen Missionsbischof, kommt das östliche Christentum bis an die Pazifikküste Nordamerikas. Die ersten Christen in Alaska, an der Pazifikküste in Kanada bis hin in die nördlichsten, die nordwestlichsten Staaten der USA, waren russisch-orthodoxe Gründungen. Und als dann die Pilgerväter von Osten ausgekommen sind, haben sie auch hier für Bass erstaunt, auf Christen gestoßen zu sein, die so ganz anders als ihre puritanisch-evangelische Reformation ihren Glauben gelebt haben. So, das heißt also, wir haben es mit unterschiedlichen Missionssituationen zu tun und damit auch immer wieder mit verschiedenen Inkulturationen. Nämlich, wir haben nicht nur verschiedene entstandene Kirchen, sondern wir haben ganz unterschiedliche Denkstile in der Theologie. Lassen Sie mich das an einem sehr klaren Beispiel einmal aufzeigen. Der Westen, seit Tertullian, gestorben 202, seit den großen Kirchenvätern, seit Augustinus vor allem, fragt vor allem nach dem ewigen Schicksal des einzelnen Menschen als Sünder vor dem barmherzigen, aber auch richtenden Gott. Das kumuliert dann in Luthers Frage, wie finde ich einen gnädigen Gott? Das ist eine Frage, die ein orthodoxer Christ überhaupt nicht verstehen kann. Die ist für ihn so, Entschuldigung, blöde, wie wenn man fragen kann, wo finde ich nasses Wasser? Weil Gott ist Gnade. Er kann gar nicht anders als ungnädig sein, weil Gott als die Liebe immer auch die Gnade ist. Es geht im östlichen Christentum immer um die Erlösung der Welt und dann meiner eigenen Person als Teil dieser Welt, nie um Rechtfertigung. Ein Beispiel. Der Osten gebraucht für die Erlösung des Menschen ein Begriff, der bei uns in der westlichen Theologie so gut wie nie gebraucht wird. Der Osten spricht von Theosis. Theos, Gott, Theosis, Vergöttlichung. Oder ganz modern ausgedrückt, es ist mein endgültiges Schicksal als Mensch und nicht nie ich alleine, sondern immer in Gemeinschaft, in Familie, in Freundeskreis, in all den Menschen, die zu mir gehören, einmal ganz modern gesprochen, Anteil zu haben an der Lebensfülle Gottes. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben. So Jesus Christus im Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 10. Also nie die Frage, wie werde ich meine Sünden los? Wie erreiche ich das Erbarmen Gottes und umgehe den strafenden Gott? Sondern wie wird diese ganze Welt erlöst und hat Anteil an Gottes Lebensqualitäten? Und darum ist im östlichen Christentum eine Kategorie ganz, ganz stark, auch theologisch im Sinne einer dogmatischen Aussage, nämlich eine Kategorie, die es im Westen so gar nicht gibt. Das merkt man gerade auch im Gottesdienst. Gott ist schön. Also die Schönheit, die aus einer Ikone spricht, die Schönheit einer liturgischen Musik, die Schönheit einer Kirche, ist für den östlichen Christen absolut Voraussetzung der Gottesbegegnung. Also wenn ich da manche unserer modernen Kirchen sehe, ja, mit Altären wie Druidensteinen, ja, also Kirchen, die aussehen wie Parkhäuser, dann würde ein orthodoxer Christ sagen, das ist nicht nur geschmacklos, das ist eine Häresie, das ist eine Irrlehre, weil die Schönheit Gottes hier nicht rüberkommt. Anderes Beispiel. Man hat lange gezögert, wie eben schon das Datum genannt, 380, in der Theologie und dann auch in der Liturgie lateinisch zu sprechen. Es gibt heute noch im Italienischen ein Sprichwort, il traduttore sempre è anche un traditore, der Übersetzer ist immer auch ein Verräter, weil es so gut wie nicht möglich ist, ohne irgendeinen Bedeutungsverlust in Kauf zu nehmen, einen Begriff so ohne weiteres in eine andere Sprache zu übersetzen. Das geht nicht. Weil die Konnotationen einer anderen Gesellschaft, einer anderen Geschichte, einer anderen Kultur, die sprechen so viel mit, dass dieser Begriff immer irgendwie auch, wenn ich ihn übersetze, schon eo ipso verfälscht ist. Ein Beispiel. Theos dikaios estin, Gott ist gerecht, ist etwas völlig anderes, wenn ich sage, Deus Justus ist. Die Dikaiosyne im Griechischen ist eher so die Harmonie in einer Stadtrepublik. Die darf nicht gestört werden. Und wenn sie gestört wird, dann muss diese Harmonie wiederhergestellt werden. Die Harmonie selber, Harmoto, einander angreifen, ist ein griechischer Begriff. Justitia, Justitia activa, das heißt sum cuique, jedem das Seine. Wenn du einem das Auge ausschlägst, kriegst du auch eins ausgeschlagen. Darum, Gott ist gerecht, ist griechisch ganz anders konnotiert als lateinisch. Und darum hat man es nicht zuletzt so lange hinausgezögert, in der Theologie, in der Liturgie lateinisch zu sprechen. Und man hat endgültig vor der Frage kapituliert, als es galt, diese vielen germanischen und keltischen Stämme nordwärts der Alpen zu missionieren. Da hat man kapituliert, ganz einfach, und ist eben dann beim Lateinischen stehen geblieben. Ich merke das immer wieder so, wenn ich vergleiche meine heißgeliebten griechischen Kirchenväter, wenn man Brevier betet, muss man es ja machen, mit so verschiedenen Dingen aus dem heiligen Augustinus. Wo ich dann sage, mein guter Augustinus, du hast nicht griechisch verstanden, man merkt es. Ja? Also wo er wirklich da sich in manchen Sackgassen befindet, in die er nie und nimmer gekommen wäre, hätte er über den eigenen kulturellen Horizont ein bisschen mehr hinausgeschaut. Was bedeutet das nun für die Liturgie? Zunächst, Liturgie ist Werk Gottes. Aber wie? Bis zum Zweiten Vatikanum, kann man ruhig sagen, galt so ein kultisches Paradigma. Was heißt das? Ja? Da steckt tief in uns Menschen drin, so etwas wie, also eine Hand wäscht die andere. Ich opfere etwas, ich übe Askese, ich gebe Zeit hin und bete und mache Anbetung. Ungefähr so Lebensverzicht können wir das sagen, und ich investiere in das Verhältnis zum lieben Gott hinein. Und dann muss ich diese Investition ja auch als Rendite lohnen, und dann kommt Gnade, Vergebung, Segen als Lebenszusage wieder zurück. Ja? Nein, das steckt tief in uns drin. Welche Oma macht nicht ein Kerzlein vor der Mutter Gottes an, wenn die Enkeltochter im Abitur steht? Ja? Und je mehr Kerzen, umso mehr verspricht man sich also Erfolg vom Gebet. Ja? Es steckt in uns drin. Dass das Ganze kritisch zu betrachten ist, liegt ja auch schon auf der Hand, wenn wir uns die Heilige Schrift anschauen, also diese ganzen Kultkritiken der Propheten, denke jetzt einmal an Hosea, an Amos, Also da rappelt es ja ganz schön. Ich kann eure Feste nicht riechen, eure Opfer nicht empfangen. Es ekelt mir davor. So steht es im Propheten Amos. Also das Ganze kann ja dann auch so degenerieren, Gott zu einem Gnadenautomaten zu machen. Ja, ich gebe etwas her in der festen Hoffnung, der festen Überzeugung, dafür das Gewünschte zurückzuerhalten. Nun sagt das Zweite Vatikanische Konzil, in Wirklichkeit ist die Sache aber umgekehrt. Wir reden von Liturgie seitdem. Ich muss immer ein bisschen lachen, wenn ich sonntags morgens die Frühmesse habe und dann gehe ich nach Hause und mache das Fernsehen an, mal gucken, was man sonst so an Liturgie alles geboten kriegt. Und wenn dann ein evangelischer Gottesdienst ist, ne, und dann kommt der Abspann nachher, dann kommen ja all die Namen, Lektorin A, Lektor B und die Predigt vom Superintendenten Meier, Liturgin Pfarrerin Müller. Was macht Liturgin Pfarrerin Müller? Die steht im Altar, die eröffnet, die spricht ein Gebet und setzt sich hin und dann lässt sie vorlesen und predigen. Und dann geht sie nach vorne und macht Fürbitten, Vater unser Segen, Schluss. Also Liturgie so etwas wie ein ja wie eine Pralinenschale für das Wesentlichste. Ne? Die wesentlichste Inhaltslage da ist eben die Predigt, ist das Wort Gottes. Und so wird Liturgie missverstanden als eine Sammlung von äußeren rituellen Vorgehen, von Zeremonien. Da spricht man auf einer Liturgie, der öffnete Liturgie der Olympischen Spiele mit Feuer und so weiter, Liturgie der Reichsparteitage unter Adolf Hitler, die Liturgie der Kommunisten bei ihren Reichsparteitagen. Okay, das ist aber schon in dem Sinn verräterisch, weil der Begriff der Liturgie von Anfang an völlig missverstanden worden ist. Liturgie heißt zunächst einmal, das ist Leiton Ergon vom Griechischen, zunächst einmal das Werk der vielen. Liturgie bedeutet im alten Griechenland, man bezahlt Steuern. Oder man bessert gemeinsam die Stadtmauer nach einem Erdbeben aus, das ist Liturgie. Bürger halten zusammen und arbeiten für das Wohl ihrer Gemeinschaft. In dem Sinn ist Liturgie auch das Abhalten religiöser Feste. Warum? Man fühlt sich ja ganz im Sinne eben von Kult der zuständigen Gottheit gegenüber in der Pflicht. Wenn nun in Athen die Pallas Athene ihre kultischen Festtage hat, ist es eine Aufgabe aller Einwohner von Athen, sich an diesen Festlichkeiten zu beteiligen. So, nun haben Sie schon direkt ein Verständnis für das Ausbrechen von Christenverfolgungen. Angenommen, irgendeine Sippe geht eben nicht zu diesen Pallas Athene Feierlichkeiten hin. Man registriert das. Und irgendwann rappelt die Erde wieder und es kommen so viele Menschen um, wird man sagen, aha, unsere religiöse Feier, für die alle zuständig sind, weil sie das Werk aller sind, wurde von der zuständigen Gottheit nicht angenommen und dafür hat sie uns bestraft mit einem neueren Erdbeben. Was macht man? Ja, man wird dann diese christliche Sippe, die den Kult boykottiert hat, töten als Ersatzopfer. Der Hauptvorwurf in den Christenverfolgungen den Christen gegenüber ist die Asebeia, ihre Nichtbeteiligung am staatlichen Kult, und das wird gedeutet als Boykott am Staatswohl. Nun kann man, wie jeden Genitiv, die ganze Sache auch umdrehen. Also nicht Werk der vielen, sondern Werk für die vielen. Wir haben ja im Moment diesen Knatsch mit Übersetzung der Wandlungsworte, ne, für alle, für viele, und dann geht das hin und her. Ich finde das immer so schön, wenn ich eine französische Messe feiere. Qui versait pour vous et pour la multitude, für euch und für die unübersehbare Menge. Ja, also für die vielen. Das heißt also, Liturgie ist zunächst einmal Werk Gottes. Er spendet Gnade, er spendet Heil, er spendet Trost, Vergebung, geistliche Erfahrung macht er möglich. Und dann antworte ich ihm in Lob, Bitte, Fürbitte, und dann Hinauftragung der Welt als Opfergabe. Dann vertraue ich ihm mich selber, meine Familie, meine Freunde, die Menschen, die zu mir gehören, an. fest darauf bauen, dass er es mit uns allen gut meint und zu dem Ziel hinführen möchte, für das er uns in die Welt gesetzt hat. In diesem Sinn sprechen wir in den östlichen Kirchen von der Liturgie, vom Werk Gottes. Oder wie der heilige Benjamin sagt, die Liturgie ist Opus Dei, ist Werk Gottes. Wenn die Patres und die Brüder sich hier zum Stundengebet versammeln, ist das schon Werk Gottes, indem er ihnen den Glauben ins Herz gesät hat, die monastische Berufung gegeben hat. Nun sagt die östliche Liturgie aber noch mehr. Es ist nicht nur die göttliche Liturgie, sondern nicht nur die Liturgie, es ist die göttliche Liturgie. Und damit verstehen Ostchristen ausschließlich die Eucharistiefeier, in der Gott, der Vater, seinen Sohn erneut hingibt in Brot und Wein als erlösendes Werk für die vielen. Was heißt das? Wir haben es mit verschiedenen Bezeichnungen für das gottesdienstliche Handeln in Ost und West zu tun, die sehr verräterisch sind. Wir sprechen bei uns im katholischen, abendländischen Bereich von Messe. Und Messe kommt von ite missa est, geht, es ist Sendung. Und das kommt daher, dass im Laufe der heiligen Messe früher immer wieder Personengruppen verabschiedet worden sind. Zunächst einmal nach dem Evangelium, dann sehr bald auch nach der Predigt, konnten Sie auch noch anhören, mussten die Katechumenen die Eucharistiefeier verlassen. Dann die öffentlichen Sünder, raus mit euch. Dann diejenigen, die nicht kommuniziert haben, um denen, die kommunizieren wollten, einfach Platz zu machen, um an den Altar heranzutreten. Diese verschiedenen Entlassungen waren nie einfach nur jetzt geht hin in Frieden, sondern mit einem Segensgebet verbunden. Und so kommt der Begriff Missa im Lateinischen zu einer neuen Bedeutung, nämlich Entlassungssegen. Als dann niemand mehr herausgeschickt worden ist, als es nur noch kleine Kinder waren, die getauft waren, als es keine öffentlichen Sünder mehr gab, dann hat man den Begriff Missa auf die ganze Feier angewendet. Dann ist das alles eine einzige große Segenshandlung von Gott her. Dann kommt in der Reformationszeit der Begriff Abendmahl auf. Zum Abendmahl gehen, das Abendmahl feiern. Das kann in der Extremfassung, wie es vor allem dann die Schweizer Reformatoren getan haben, Zwingli und Calvin, in einer reinen Gedächtnishandlung derer liegen, die jetzt dem Tod und der Auferstehung Christi als einem längst vergangenen Ereignis ihr Gedächtnis widmen. Lutheraner sind ein bisschen anders. Aber das Abendmahl feiern, das ist eigentlich nicht das, was Jesus gewollt hat. Tut dies zu meinem Gedächtnis, wenn man das wirklich wörtlich meinen würde, dann müsste man auch ein Lamm auf den Altar legen und Bitterkräuter, all das, was zum Ostermahl der Juden dazugehört. Was Jesus seiner Kirche anvertraut hat, ist diese Danksagungsfeier, Eucharistia, für all die in Gott geschehenen Wohltaten, die in der Nennung wiederum gegenwärtig werden. Also Ostchristen feiern die heilige und göttliche Liturgie. Und zwar so, dass sie Himmel und Erde verbindet, dass sie die Gegenwart des Himmels den Sinnen des Menschen zu erschließen versucht. Wie tut sie das? Zunächst, wir gehen mal diese Aufteilung, jetzt wie sie auf dem Platz ist, durch. Zuerst mit den Sprachen. Wie gesagt, bis 380 im lateinischen Bereich beginnt das lateinische Liturgiefeiern, bis dahin eben alles nur griechisch. So haben wir eben, ich habe das in einem Beispieltext einmal aufgeschrieben, es ist so groß. Ja? In Frieden lass uns zum Herrn beten, Herr erbarme dich. Lateinisch in pace dominum deprecemur, domine miserere nobis. Übrigens, es gibt ganz große lateinische Lexika. Ich sage das einmal, jetzt wo ich die Leute vor mir habe. Zölum, Zöli, das gibt es in keinem Lexikon. Zählum, Zählum, ja, Zölum nicht. Zölum ist eine spätlateinische verkehrte Form von Keulon, das heißt Höhle. Ja, also Maria Regina Zöli, Zöli wäre Maria Königin der Bärenhöhlen. Ja, es kommt daher, dass man das AE so geschrieben hat, dass ein OE in der frühen Drucklegung daraus geworden ist. So, dann haben wir bis zum heutigen Tag in den byzantinisch feiernden Kirchen griechischer Zungen das Koine Griechisch des Neuen Testamentes. Natürlich in einer völlig anderen Aussprache. Ja? Die Erasmus-Aussprache wäre hier en arene tu kyrie de etomen kyrie eleison. Das wäre jetzt Erasmus. So lernen das die Leute im humanistischen Gymnasium. Die Griechen sagen aber en irini tu kyrie de etomen mit th, wie im Englischen. Kyrie eleison. Man spricht also das Eta als I. Und hat das Y als I, die sogenannten spätgriechischen Itazismen. Dann hat man 1988 auch begonnen, die slawischen Länder so griechisch zu missionieren. Aber doch war das ein hartes Brot. Dann haben wir die sogenannte Laurentius-Chronik und die beschreibt folgende schöne Geschichte. Wladimir von Kiew war es leid, so ein bisschen von den Nachbarvölkern als unterentwickelt betrachtet zu werden, weil man dort Bären und andere Naturphänomene quasi als Gottheiten verehrte. Und er schickte drei Delegationen aus, die nach der wahren Religion suchen sollten. So, da kommt eine dieser Kommissionen kommt ins lateinisch-abendländische Passau. Ja, und muss einen furchtbar schlecht gesungenen Choral gehört haben und erlebt die lateinisch-römische Kirche als völlig zerstritten und sagt, nee, das kann's nicht sein. Und eine zweite Kommission kommt zu den Muslimen auf die Krim und kommt völlig entsetzt zurück. Also das ist die Teufelsreligion, also das ist ja gar nichts mehr wahr. Und obwohl sie keine Ahnung hatten von Jesus Christus, aber sie haben also total gemerkt, also das kann es wirklich nicht sein. Und dann kommt die dritte aus Konstantinopel, ja, die schwärmen natürlich. Natürlich ist die Laurentius-Chronik tendenziös, gar keine Frage. Ne? Aber dann heißt es, wir wussten nicht mehr, ob wir noch auf Erden sind oder schon im Himmel walten. Und dann war klar, 1988, man nimmt das Christentum an aus Konstantinopel. Damit war die Sprachenfrage aber noch nicht gelöst. Und da tut sich nun sehr viel unter den heiligen Brüdern Kyrill und Method. Beide aus Thessaloniki stammend. Nördlich von Thessaloniki wird aber schon altmakedonisch, altbulgarisch gesprochen. Aber für diese Sprachen gab es noch keine Schriftzeichen. Und so entwickelten Kyrill und Method zunächst einmal die Glagolitsa, die glagolitische Schrift. Sie wird nun einem einzigen Bistum in der ganzen katholischen Welt gebraucht, nämlich ausgerechnet in Mähren, in Rougon-Barock. Und da sieht das so ein glagolitisches Messbuch. Also ich kannte mal ganz gut, dass mein Slavistikstudien ist glagolitisch, aber ich habe viel vergessen. Weil hier, also das S sieht aus wie ein Kelch, das M sieht aus wie ein Telefon. Ne? Also Gospodu pomonimsia, Christe pomonimsia, Gospodu pomonimsia. Ja? Also es ist eine sehr komplizierte Schrift. Ich habe es auch hier auf dem Rechner drauf. Wenn man es mit der Hand schreiben müsste, wird man da elendlang dran sitzen, bis man so einen Satz oder ein Gebet da niedergeschrieben hat. So, dann heißt es aber, Kyrill und Method machen dann weiter die Kyrillica. Also die altkirchenslawische Schrift, die so aussieht, wie aus diesem liturgischen Buch eben gescannt. Was kresenje tvoje Christi Bože, angeli po jud na nebesjuh in nas na zemlji spadobi čistim srcem tebir slavite. Das ist der Ostergesang. Ich lasse ihn gleich einmal von der Musik her laufen. Ist wunderschön. Also deine Auferstehung Christus unser Erlöser besingen die Engel im Himmel. Gewähre auch uns, die wir auf Erden sind, mit reinem Herzen dich zu preisen. Man sieht also, wer ein bisschen Ahnung von alten Sprachen hat, hier ist schon sehr viel Griechisch drin. Ja. Jetzt standen die beinahe vor dem Problem, Es gibt also im Kirchenslawischen manche Dinge, die vom Griechischen her mit keinen Buchstaben gedeckt sind. Also, Sie sind ja beide Theologen. Dann macht man aus dem SCH, Schä, etwas, was einen Ursprung im hebräischen Shin hat. Und dann erfindet man anderes. Das Omega lässt man. Das Che, das Che, also so ein, muss man ganz groß machen. Sie sehen, da ist so ein Schwänzchen unten drunter. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich will das hochkriegen. Ja. Ja, da ist so ein Schwänzchen drunter. Das wird also im Polnischen würde das jetzt zu SCCZSZ. Ja, schreibt man hier mit einem einzigen Buchstaben. Che. Oder TSCH, oder das hier. Dieser Buchstabe Ü, unsere damalige Dozentin für Altbulgarisch hat gesagt, meine Herren, wenn Sie zu viel getrunken haben, es kommt wieder, dann sprechen Sie Ü richtig aus. Okay. Also, dann haben die mit dieser Schrift auch dann die Liturgie und die Theologie exportiert in die slawischen Länder. Und dann hatte dieses Altslawische genauso die Wirkung wie das Arabische des Koran. Es war einheitsstiftend für alle Länder, die bis heute die kyrillische Schrift gebrauchen. Ich habe nie Bulgarisch gelernt, aber ich kam in Bulgarien mit meinen Kenntnissen des Altkirchenslawischen wunderbar zugerecht. Ich habe einmal sogar einen Kasten Bier damit bestellt. Ja, ich verstehe Serbisch vom Schriftbild sofort. Ja, also weil diese slawischen Sprachen basierend auch bei aller Unterschiedlichkeit auf diesem Kirchenslawisch sich sehr ähneln. Während die slawischen Sprachen, die Lateinisch schreiben, wieder eine ganz andere Welt darstellen. So, soweit die Sprache. Kommen wir mal zur Musik. Wir haben zunächst griechische Melodien, die sind gelinde gesagt nicht schön. Ein Beispiel, es ist die alte byzantinische Musik, die auf der These basiert, wir können es nicht beweisen, dass unser Intervall einer Oktav mit 12 Halbtönen, 12-Ton-Musik, in Wirklichkeit aus 72 Intervallen besteht. Wir können, wie gesagt, es nicht in irgendeiner Form darlegen. Ich muss ein bisschen suchen, bei meinen vielen hundert Akten, die ich da habe, kann mal sein, dass das eine oder andere von mir gesucht werden muss. Da haben wir es. Musikbeispiele. Also das wäre jetzt byzantinisch-griechisch. Also gelinde gesagt gewöhnungsbedürftig. Ganz anders die Russen. Und zwar dadurch, dass sie im 16. und 17. Jahrhundert sich Künstler aus dem Westen besorgt haben, genauer gesagt von Venedig. Und so ist die russische liturgische Chormusik sehr beeinflusst von der Renaissance-Musik von Venedig. Ein Beispiel jetzt hier, Sie haben eben diesen Text gesehen, also deine Auferstehung Christus und so weiter. Dann hören Sie gleichzeitig jetzt mal einen typischen russischen Glockenklang. Das klingt uns doch schon vertraut an. Ja. Dann hat man im frühen 19. Jahrhundert alle Gesänge, die die orthodoxe Liturgie kennt, Eucharistiefeier, alle Sakramente, das ganze Stundengebet, vierstimmig für den Pfarrchor gesetzt. Und das klingt so. Man nennt das Kiewer Choral. Er besteht aus 8 Tönen. Auch hier war das im Grunde schon Kiewer Choral. Es ist der 6. Ton. Ist einmal aus der Liturgie selber. Am Anfang die Fürbittreihe. Aufpassen, die Zeit läuft mir weg. Also das könnten Sie morgen früh, wenn Liturgie ist, in jedem Kloster, in jeder Pfarrkirche in Russland, der Ukraine, in Bulgarien so hören. Diese vierstimmig gesetzten Dinge. Die hat jeder Kirchenchor drauf. Daneben gibt es aber, so wie wir auch dann Mozart-Messen, Haydn-Messen, viele andere Messen, viele andere Komponisten haben, auch im orthodoxen Bereich liturgische Vertonungen großer Komponisten. Knilka, Tschaikowski, sie alle haben auch Liturgien, Rimsky-Korsakow, Liturgien verfasst. Das sind oft sehr konzertante Dinge. Also einmal in der Woche zelebriere ich ja selber die orthodoxe Liturgie und dann haben wir einen Gesang, das Cherubikon. Wir singen das dann Kiewer Choral. Dann brauchen wir für die Prozession, man sagt immer, das dauert alles so lang, gut, wir brauchen also für die Prozession plus für diesen Gesang vielleicht 8, 9 Minuten. Wenn wir das Ganze nun nehmen mit einem feierlichen Chor, sagen wir von Tschaikowski, dauert allein dieser Gesang 45 Minuten. Ein Beispiel ist einer sehr konzertanten Vertonung vom Domchor von Sofia, von einem russen Kafedrow, ein Credo. Also Sie merken schon, das ist absolute Kunstmusik. Ja? Oder von Alexander Ketterow, ein Vater Unser. Entschuldigung, es war eins zu. Priester leitet ein. gut, kann nur ein erster Eindruck sein. Nur eine Bemerkung dazu. Jedwedes Instrument ist in der Kirche verboten. Also keine Orgel, keine Geigen, nichts. Nur die menschliche Stimme ist würdig, Gott zu loben. So, alles A Cappella-Gesang. So, nun kommen wir einmal zu dem Rahmen, zum liturgischen Raum. Meine Damen und Herren, was wir im Osten haben, ist die sogenannte Kreuzkuppelkirche. Was ist das? Das sind so Bauten wie diese. Das ist eine typische orthodoxe Kirche. Wenn man von oben drauf schaut, haben wir es eigentlich mit einem griechischen Kreuz zu tun. Und sondern einer Zentralkuppel und vier kleineren Kuppeln, die aber dann multipliziert werden können. Ja? Hier die Sophienkathedrale in Kiew. Das sind Reste der ehemaligen Ausmalung der Hagia Sophia, die sich sehr gut gehalten haben, weil bald nach der Eroberung durch die Muslime diese Fresken und Mosaiken mit einer Gipsschicht überklatscht worden sind und darunter haben sie sich wunderbar gehalten. So, wie sieht eine orthodoxe Kirche oder eine Kirche des östlichen Ritus, sagen wir mal, besser so aus? Ich habe Ihnen mal folgenden Grundriss aufgemalt. Wir haben es also im Grunde mit einer dreischiffigen Basilika zu tun, die drei Abteilungen kennt. Das Allerheiligste, das Heiligtum und die Vorhalle, der Narthex. Himmel, Erde, Vorhölle oder gar Hölle. Vollendung der Erlösung, Erwartung der Erlösung, Altes Testament oder Fegefeuer. So auch das Programm an den Wänden. Wir haben hier alttestamentliche Szenen, wir haben hier eine Szene des Neuen Testamentes und wir haben hier Szenen der Vollendung. Man glaubt es nicht, wie vielfältig die Bezüge einer byzantinischen Kirche zum Tempel in Jerusalem sind. Wir haben einen Altar, auf dem sich nie etwas anderes befinden darf als der Tabernakel, das Evangelienbuch und ein liegendes Kruzifix. Nichts, noch nicht einmal ein Buch. Ganz streng halten es die Russen, die haben für den zelebrierenden Priester sogar eigens am Altar ein Pult stehen. Dahinter als Zeichen der Gegenwart Gottes das siebenarmige Leuchter, wie im Tempel von Jerusalem. Dann haben wir hinter den sogenannten königlichen Türen einen Vorhang, genau wie in Jerusalem, der das Allerheiligste vom Heiligtum der Juden getrennt hat. Das heißt also, wir sehen in normaler Weise, wenn eine Kirche geschlossen, wenn eine Kirche nicht jetzt Liturgie feiert, sehen wir den Altar nicht, sondern eine Ikonenwand, eine Ikonostase. Die ist in Russland oft 10, 15 Meter hoch. Wir haben in der Universitätskirche in Paderborn eine kleine Ikonostase. Aber die genügt uns, das ist unsere byzantinische Kapelle, das ist das Minimum. Sie sehen also den Vorhang, hinter dem Vorhang ist der Altar. Und das ist die Ikonostase unserer Bischofskirche in München. Das heißt, unsere, ich zähle ja quasi als Domkapitular, als Exarchierat zur Exarchie von Deutschland und Skandinavien, das ist unsere Kathedrale in München. Hier die königliche Tür, die beiden Seitentüren und dahinter der Altar. Das ist kein Altar, das ist das sogenannte Tetrapod. Dort ist die Ikone des Tages oder der Jahreszeit. Und hier werden Ehen geschlossen, hier wird gebeichtet, hier finden Segnungen statt. Aber nie und nimmer die Eucharistie, die ist hinter den königlichen Türen, die dann weit aufstehen. Nun, man kann jetzt fragen, ja, wenn die Leute da sind und die sehen den zum einen Priester ja im Rücken da am Altar stehen, was kriegen die denn da mit? Jetzt würde ein Ostchrist würde antworten, ja, lieber Westchrist, was kriegst du denn mit? Du siehst einen weniger hübschen oder mehr hübschen Pastor oder Vikar am Altar stehen, mit Wampe oder eingefallenen Backen, vorn dran einen mehr oder weniger kunstvollen Kelch, ja, und dann siehst du, wie du die Arme ausbreiten, aus einem Buch liest, siehst du so viel mehr. Und dann kommen uns doch auch manchmal die Zweifel. Ne? Und dann sagt der Ostchrist, aber wir sehen die Ikonen des Herrn und der Gottesmutter und der Heiligen. Wir sehen da unendlich viel mehr. Und wenn dann der Priester aus dieser Wand heraustritt, dann erinnert das uns immer wieder an Christus, der auf Erden erschienen ist. Und wenn er daraus singt, dann merkt man immer, es geht um ein Wechselspiel zwischen Himmel und Erde. Jede Liturgie, ja, Liturgie haben wir eben erklärt vom Begriff her, ist ein Wechselspiel zwischen Himmel und Erde. Und das erlebt er, der Ostchrist, so. Oder bei der großen Festwahl, wenn da die Prozession sich ereignet, hier in den Nahtext hinein. Und sie hat eine lange, lange, lange Litanei gesungen. Spassi, Borsche, Ludi, Toich und so weiter. Und es wird zu Gott gesungen, 40 Mal hintereinander, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 40 Mal. Dann erinnert sich jeder an den Herabstieg Jesu, ja, bis wohin, wie haben wir es früher gesagt, hinabgestiegen in die Hölle. Ja? Oder wir haben dann im Allerheiligsten, dann in der linken Seite, die Protesis. Dort wird das Brot geschnitten. Richtiges Brot, das man extra dafür backen muss. Dann haben wir in jeder kleinsten Dorfkirche einen bischöflichen Thron, auf den sich wirklich nur der Ortsbischof setzt, wenn er diese Kirche einmal besucht. Der Pfarrer sitzt rechts daneben. Und dann in der dritten Apsis so etwas, das entspräche unserer Sakristei. Und dann kommen wir einmal doch zu ein paar Bildern, die ich Ihnen jetzt zeigen muss, nämlich wie sich das Ganze dann in der Liturgie dann auch dann aussieht. Ne? Also der Priester betet also Bußgebete vor der Ikonostase, bevor er den Altarraum betritt. Dann haben wir so ein Hostienbrötchen, ungefähr so Handteller groß und so dick. Man sieht es hier auf der Aufnahme leider nur sehr schlecht. Es ist ein Kreuz eingeprägt mit den kyrillischen oder griechischen Buchstaben Jesus Christos Nika, Jesus Christus siegt. Und dieses Siegel wird herausgeschnitten und das heißt Lamm Gottes. Ja? Und dann sieht er später, sieht also, ja, er hat ein Messer in der Hand, dem Namen und der Form nach die heilige Lanze, mit der der römische Soldat Christus die Seite geöffnet hat. Ja? Dann haben wir den Hostienteller, den Diskos, oft versehen, auch hier ist er so, mit dem Bild der schwangeren Mutter Gottes. Also wenn die Mutter Gottes betend so steht und hat das Jesuskind unter ihrem Herzen. Und dann wird das Brot geschnitten, das Lamm, dann die Kommunion sozusagen für die Mutter Gottes im Himmel. Die heiligen Engel, die heiligen Propheten, die heiligen Apostel, die heiligen Märtyrer, die heiligen Bekenner, die heiligen Anargyroi, das sind die Silbergeldlosen, also die Heiligen der Caritas, der Mildtätigkeit. Ne? Die heiligen Liturgen, das ist Johannes Chrysostomos Basilius der Große, der Heilige des Tages, und hier ist eine wunderschöne Bezeichnung, für die heiligen Großeltern Gottes Joachim und Anna. Ja, also wenn Maria die Mutter Gottes ist, sind Joachim und Anna die Großeltern Gottes. Ne? So, und dann die Reihe, Gedenk unseres Patriarchen, Slavomir jetzt, ne? Unseres Bischofs Petron, des Bischofs, der mich geweiht hat, des lebenden Herrn so und so, der lebenden Frau so und so, Gedenke des verstorbenen Herrn so, der verstorbenen Frau so und so. Also quasi die ganze Kirche wird auf dem Hostienteller in Brotstücken dargestellt. Es wäre so, wie es auch damals im Messen so war, als wenn jeder seine Kommunionhostie dem Priester abgeben würde und würde sie in die Hostienschale, bitte Priester, gedenke der und der Not, in der ich mich befinde. Gedenke dem und dessen, für den ich jetzt besonders beten möchte. Also mit dieser Brotbereitung ist damit die Kirche auf dem Hostienteller quasi symbolisch dargestellt. Dann wären wir schon bei der Proskomidie. Das heißt, dann kommt der Stern von Bethlehem. Der wird über diese bereiteten Brotstücke gestellt und darüber kommt ein Velum, also ein Kelchtuch, zur symbolischen Darstellung dessen, dass sich die Kindheit und Geburt Jesu in Nazareth im Geheimnis des Stillen, in der Verborgenheit erwählt hat. Und so ruhen dann die Gaben mit einem Velum bedeckt, das heißt die Wolke. Und erinnert an die Erscheinungsform Gottes in der Wolke beim Durchzug der Kinder Israels durch das Rote Meer und durch den Sinai. So, dann ist der Priester natürlich, dann kämen wir schon zum nächsten, liturgisch gekleidet. Wie sieht das aus? Also, das wäre ein typisches Priestergewand. Wir haben eine Albe, die aber nicht immer weiß sein muss. Ist sie wieder hell oder dunkel? Die kann dunkelrot sein, die kann hellblau sein, die kann hellgrün sein, ist egal. Jedenfalls ein Untergewand. Dann die priesterliche Stola, die so ein bisschen wie ein Skapulier aussieht, aber zusammengenäht. Man sieht noch, dass es zwei Bahnen sind, aber sie haben dann doch hier so Knöpfe. Dann ist das Felon genannte Messgewand vorne kürzer, damit man mit den Händen hantieren kann. Dann haben wir hier das Epigonation oder den Nabätrenik im Slawischen. Er wird gedeutet als das geistliche Schwert. Da gibt es eine sehr passende Theorie dazu, dass hinten dran eine Tasche war, in die die Bischöfe und die Patriarchen ihre Predigten gesteckt haben. Und da das Wort Gottes bekanntlich so scharf ist wie ein zweischneidiges Schwert, bekommt das ganze Ding seinen Namen, das geistliche Schwert. Also das ist ein typisch griechisches, ukrainisches Messgewand. Hier der Rücken wieder. Das wäre so ein Messgewand im Schnitt des Patriarchates Moskau. Ja, und die gehen hinten so hoch. Also man kennt hier, wenn man Priester so gekleidet sieht, weiß man also, das ist ein Russe des Moskauer Patriarchats. Ja, auch hier wieder hinten. Das ist ein Messdiener. Also sie haben die Diakonuniform, das war ein Gürtel, das soll eigentlich keine Stola sein. Ne? Das ist der Zeremonialmantel eines Bischofs, mit dem er die Kirche betritt, wieder verlässt, bevor er sich liturgisch kleidet. Das ist jetzt das Gewand des Bischofs. Das Omophorion ist immer weiß, das auf den Schultern zu tragen, zu Deutsch, und erinnert an das Lamm, dass das verlorene Schaf, dem der gute Hirt nachgeht, es findet, auf seine Schultern lädt und nach Hause trägt. Dann hätten wir noch etwas zu sagen zu den Geräten. Hier sehen wir den Priester mit dem Glaubensbekenntnis, wie er hier, da sehen Sie den Diskos mit dem Brot. Und beim Glaubensbekenntnis wedelt er mit dem großen Velum, um zu zeigen, jetzt kommt der Heilige Geist herab in Sturmesbraus und schenkt mir den Glauben, ohne den ich gar keine Liturgie feiern kann. Dann haben wir hier noch einmal diesen Diskos mit dem Löffel, mit dem man nachher die restlichen Brotstücke aus dem Kelch nimmt, und der Lanze, mit der man das Brot schneidet. Das Evangelienbuch sieht immer sehr verziert aus. So, jetzt haben Sie eben was gesagt, Pater Prior, also das ist für den Stauroforum Protopresbyter. Das ist für den Bischof. Ja, der Bischof trägt also immer ein Enkolpion mit einer Christus, einer Marienikone. Vor allem eine Marienikone. Warum? Es war ursprünglich eine Hostiendose, wo man die Eucharistie auf Reisen mitnahm. Und die Marienikone vorn drauf soll quasi sein, die Mutter Gottes, die am Schoß wieder die Eucharistie trägt. Also die, wie Maria Christus unter ihrem Herzen getragen hat, nur trägt man unter dem Marienbild Christus in der Form des eucharistischen Brotes. Ne? Ja, und dann die Mitra des Bischofs hat ein Kreuz und die des Mitrophoren Presbyters eben keins. Und jetzt die Frage, wann ziehe ich was an? Es gilt ganz strikt das Prinzip der Nichtvermischung der Riten. Also wenn ich lateinisch normalerweise die Messe halte, in deutscher Sprache, natürlich kein Brustkreuz und keine Mitra. Ich will die Leute nicht irgendwie irreführen. Aber wenn ich byzantinisch zelebriere, natürlich mit all dem. Weil es im Grunde zwei verschiedene Welten sind. Dann haben wir hier diese Kronen. Auch so was Interessantes. Die werden gebraucht bei der Trauung. Wo Braut und Bräutigam füreinander als König und Königin gekrönt werden, weil der eine das Leben des anderen doch ziemlich beherrscht. Ja? Beherrschen darf und das soll, ich weiß ja auch, ich bin verheiratet. Oder hier, das ist das, was der orthodoxe oder ostkirchliche Katholik sich um den Hals hängen muss, wenn er einen Kranken besucht. Ja? Also hier in dem Kästchen ist dann die Eucharistie drin mit dem Kreuz. Und da ist ein Kelch und dann die anderen Utensilien, kleine Tüchlein und so weiter. Und dann wird die Eucharistie wird hart. Ja? Wir haben es ja mit richtigem Brot zu tun. Und so wie sie aus dem Tabernakel kommt, kann man sie oft gar nicht reichen. Das heißt, man muss sie in Wein auftunken, damit sie genießbar wird. Ne? Und das macht der Priester, indem er in diesen Kelch normalen Wein gibt und dann dieses Stück Eucharistie, das er krank empfangen soll, dann in diesem Wein ja, wieder weich macht. Lesen Sie nochmal, wie er mit dem Messer dieses Brot schneidet, der heiligen Lanze. Dann haben wir hier die sogenannten Bischofsleuchter, Dikiron und Trikiron. Wer kommt das? Sie sehen, die Halter für die Kerzen sind schief. Und zwar im Idealfall sind sie so, dass die drei Kerzen des rechten und die zwei Kerzen des linken eine einzige Flamme bilden. Und damit ist die Symbolik eigentlich schon auf der Hand. Drei Kerzen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, bilden den einen einzigen Gott, das ist aber eine Flamme. Und zwei, die beiden Naturen, wahrer Gott und wahrer Mensch, unseres Herrn. Woher kommt das? Auch wieder aus der großen Kirche in Konstantinopel, wenn die Bischöfe die Patriarchen gesegnet haben, hat man das von hinten nicht gesehen, weil die Kirche relativ dunkel ist. Also hat er das mit einem Leuchter gemacht. Das sieht man also wieder vorne der Patriarch, wenn das Kreuz mit einem Leuchterzeichen, da hat man sich bekreuzigt. Ne? Und auch hierzu gerade, wenn mir das jetzt gerade einfällt, etwas zur Gestik. Wir haben... Das ist die ganz normale Fingerhaltung des orthodoxen Christen, des ostkirchlichen Christen, der Katholiken. Die an sich ja schon ein Glaubensbekenntnis ist. Ich glaube an Vater, Sohn und Heiligen Geist, 3. Und an den wahren Gott und den wahren Menschen Jesus Christus, 2. Und dann machen wir das Kreuz. Ich sehe das hier Takaducha etwas schief. Warum? Genauso schief wie eben in der russischen Ikonografie, der untere Kreuzbalken schief ist. Weshalb ist er schief? Die Sphäre der Engel ist im Lot, die ist in Ordnung, die ist nie in Sünde gefallen. Das Weltall ist im Lot, ist nie in Sünde gefallen, aber die Erde ist in die Sünde gefallen. Und darum ergeht im Kreuz das Gericht. Warum? Weil zur rechten Jesu der Reugeschächer gehangen hat und zur linken der Unbußfertige. Also, wenn man sich an Christus hält, geht's bergauf. Wenn man sich an den anderen hält, geht's bergauf, runter in die Hölle. Ja? Und deshalb, überlegen Sie einmal diese reiche mystagogische Kurzkatechese. Stellen Sie sich vor, also, die Mutter und der Vater gehen auf die Parteiversammlung im kommunistischen Russland und die Babuschka hat die Kinder und bringt ihnen bei. Du musst glauben an Vater, Sohn, Heiligen Geist, machst du so, an wahren Gott und wahren Menschen Jesus Christus, der ist für dich gestorben. Wenn du an ihn glaubst, geht's in den Himmel, wenn du nicht an ihn glaubst, geht's in die Hölle. Ja, also da hat die Babuschka etwas zustande gebracht, das kriegt man in manchen Religionslehrerkreisen den ganzen Jahr nicht hin. Ja? So, zurück zu den Gs und Gebärden. Dann haben wir hier, ja, das ist natürlich hier aus einem Lehrbuch für eine ukrainische Familie, wie man sich vor den heiligen Ikonen zu verhalten hat. Ne? Eine Ikone ist nie nur ein Bild, sondern sie ist die Gegenwart des Abgebildeten. Das geht so weit, dass fromme ostkirchliche Christen, wenn sie Knatsch und Krach haben, die Ikonen Christi und der Gottesmutter verhängen. Die soll nichts mitkriegen. Ja, weil man sich schämt, im Angesicht der heiligen Ikonen zu streiten. Also man macht das Kreuz. Und zwar immer Dreifaltigkeit. Ja. Dann die kleine Metanie, die Verbeugung, und die große Metanie. Wo es dann nach Muslimenart bis auf den Boden geht und die Stirn den Boden berühren muss. Aber das ist vor allem dann eine Geste für die Fastenzeit. Nur aber in einer Vespa da mitzufeiern und die Metanien mitzumachen, das kann ich Ihnen sagen, das geht in die Knochen. Das sind bis zu 80, 90 Bodenfälle. Ne? Und ich habe das gesehen in der Ukraine, ich habe es gesehen in Griechenland. Eine alte Dame, die ist so auf die Knie gefallen, da hat es mir als Zuschauer wehgetan. Ja. So, und dann haben wir die Segensbitte. Also, wenn ich als Priester irgendwo hinkomme und dann kennt mich jemand als Priester und dann Blagoslavite Otche, Väterchen gibt den Segen. Dann macht man die Hände so, um den Segen bereit zu empfangen. Dann machen wir das Kreuzzeichen über ihn und zwar mit dieser Fingerhaltung. Es ist genau die Fingerhaltung, die Jesus annimmt auf den Ikonen. Und zwar I, ein kyrillisches S, ein zweites kyrillisches S und hier gekreuzt ein Chi. Jesus Christus. Die sogenannte Siegelhand. Warum? Weil auf verschiedenen Ikonen die Engel das Siegel Christi so tragen. Jesus Christus. Und diese Handhaltung hat der Priester immer dann inne, wenn er ein Sakrament spendet. Also wenn er die Wandlung über Brot und Wein, primitie, jenditie, jipiste, ozias, ni und so weiter, er nimmt diese Handhaltung ein und ist somit klar, nicht ich bin es, Christus ist durch mich. Oder er spricht das Gebet der Absolution. Ja, also bei ihm ja, zeig sine satagadura, immer diese Siegelhand, um zu zeigen, Christus ist es eigentlich, der jetzt hier durch mich und in mir wirkt. Ja. Sie merken also in diesen kleinen Beispielen, dass so viel an Symbolen vorhanden ist, die man wirklich nur anreißen kann. Ja? Zurück zu den Geräten. Der Deckenleuchter, den es in jeder anständigen Kirche geben soll, soll an das himmlische Jerusalem erinnern, das von oben sich herabsenkt. Die 12 Tore dann dargestellt mit heiligen Ikonen, das ist schon eine ganz wunderbare Sache. Das Rauchfass hat in aller Regel immer 12 Glöckchen, weil es zum einen ist der Weihrauch ja das Symbol des nach oben steigenden Gebetes, aber das trägt immer auch das Zeugnis der 12 Apostel und damit den Glauben der Kirche mit. Kann nicht beten, wenn ich nicht richtig glaube. Dann das Segenskreuz, mit dem am Schluss die Gläubigen gesegnet werden. Hier haben wir das als Geste in der Priester. Ne? Ja, er hat also immer etwas in der Hand. Das ist ein Wasserkreuz, mit dem wird Weihwasser gesegnet. Wird also ins Wasser eingetunkt, wie bei uns die Osterkerze in der Osternacht, beziehungsweise in der großen Wasserweihe wirft der Bischof mit einem Seil natürlich, das ihn wieder zurückfindet, das Ganze in ein Hafenbecken oder in einen Fluss und dann gilt das Wasser des Flusses oder des Hafenbeckens als gesegnet. Meine lieben Damen und Herren, ich bin schon 5 Viertelstunden am Reden, mir geht die Zeit verloren. Wenn Sie noch Fragen stellen, bitte, jetzt haben Sie Zeit.
Es gibt auch eine Tabernakelverehrung?
Ja, und zwar vor allem Tabernakel nicht, sondern Eucharistieverehrung. Bei jeder Eucharistliturgie gibt es am Schluss eine Segnung mit den eucharistischen Gestalten. Rette, oh Gott, dein Volk und segne dein Erbe. Da gibt es 2 sakramentale Segen am Schluss der eucharistischen Liturgie. Dann gibt es eine sehr kleine eucharistische Prozession, in Anführungszeichen, in der großen Vesper der Fastenzeit, mittwochs und freitags, zu der immer die heilige Kommunion ausgeteilt wird. Und dann vom Rüsttisch hin zum Altar gibt es diese Eucharistie, während derer alle Anwesenden auf dem Boden knien. Aber sonst eine eucharistische Anbetungsfrömmigkeit, wie der Westens entwickelt hat, kennt der Osten so nicht.
Also es gibt kein Tabernakel in dem Sinne?
Doch, natürlich. Es gibt ein Tabernakel, aber dieser Tabernakel ist sehr klein. Ja, also eine Hostienschale oder so etwas, die passt da gar nicht hinein. Jetzt ist kein Bild für einen Tabernakel da. Es ist immer nur ein Lamm drin für die Notfälle. Und Sie müssen bedenken, dieses Brot hält sich ja nicht lang. Das muss jeden Sonntag spätestens ersetzt werden. Ja? Und dann kommt immer ein Stück von der Eucharistie, kommt da wieder hinein. Gut, jetzt sind Sie dran mit Fragen. Bitte.
Einmal würde ich gerne wissen, geben Sie...
Es läuft, ja, gleich. Bitte.
Geben Sie bei der Eucharistie Brot und Wein oder nur Brot? Und dann wie ist die Eucharistie bei den griechisch-katholischen zu verstehen? Ist das dann der Leib Christi oder wird der erst über den Lutheranern, wenn der Mann oder die Person?
Nein. Also für alle katholischen Kirchen des Ostens sowieso, aber auch für alle orthodoxen Kirchen, gilt genau dasselbe eucharistische Dogma wie für die Katholiken. Es findet eine Wesensverwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut des Herrn statt. Es wird in jeder heiligen Messe beides ausgeteilt. Und zwar ist es bei den Ostchristen so, mit einem Löffel. Etwas vom eucharistischen Brot mit dem heiligen Blut zusammen wird dem Kommunikanten über den Mund ausgekippt. Weil diese Christen von Kindsbein an lernen, den Löffel nicht zu berühren. Wenn ich mit einer normalen katholischen Gemeinde zelebriere, griechisch zelebriere, kann ich das nicht machen. Aber wenn ich dann mit dem Löffel arbeite, laufen mir die Leute weg. Das heißt, ich tauche das eucharistische Brot in das heilige Blut ein und gebe es dann in den Mund. Aber es gibt immer die Austeilung, immer von beiden Gestalten.
Ja, ich hätte gleich zwei Fragen. Und zwar, wie lange dauert im Allgemeinen so ein Gottesdienst? Und zweitens, gibt es da auch irgendwelche, ja, sowas ähnliches wie bei uns, das Zweite Vatikanische Konzil, also irgendwelche Änderungen auch, Reformen so in dem Sinn?
Also, wie lange dauert das? Wenn wir Liturgie halten, um 16:30 beginnt das in unserer Universitätskirche. Da bin ich aber schon um 3:30 da. Also die priesterlichen Vorbereitungsgebete und Vorbereitungsübungen dauern wirklich kläglich lang. Ne? Und dann diese ganzen Gabenbereitungsriten vor der Liturgie, von denen kriegt die Gemeinde nichts mit. Die sind ja hinter der Ikonostase. Wenn wir den Kiewer Choral singen, beginnen dann mit der öffentlichen Liturgie um 16:30, dann sind wir aber um 17:40 fertig. Also eine Stunde, 10 Minuten. Ja? Wenn Sie natürlich jetzt den Domchor von Sofia haben, ja, oder von der Blagoveschenz-Kathedrale von so und so, ja, und die singen die Tschaikowski-Liturgie und allein das Cherubikon dauert 45 Minuten, dann kommen Sie locker auf 5 Stunden. Ja? Was natürlich dann seine Nachteile hat. Also gerade die Russen sind sehr streng. Also die sind dermaßen auf Heiligkeit aus, vielleicht auch noch der langen Zeit der kommunistischen Plässe, ja, denen kannst du teilig genug geben. Die Griechen sind furchtbar schlampert. Die gehen schon mal draußen Händelchen abschließen und dann Zigarette rauchen, kommen noch mal rein. Ne? Wobei, also es ist für beide, also für alle orthodoxen Christen aber so, wenn man kommunizieren möchte, muss man das gesamte Wochenendprogramm mitmachen. Das bedeutet, bei großen Feiertagen die Senoschnoje Bdenje, also die ganze Nachtwache, Vesper, den Ordros, also die Laudes, die in der Nacht schon vorgefeiert wird. Man beginnt also samstags um 6 und kommt um 11 Uhr abends heim, darf kein Schluck Wasser, kein Stückchen Brot essen, muss stocknüchtern morgen zur Liturgie erscheinen, dann kann man kommunizieren. Was dann zur Folge hat, dass die Kommunionhäufigkeit wirklich erklecklich gering ist. Also viele sind zu dieser Übung nicht fähig. Ja, Reform. Meine orthodoxen Freunde sagen, also so wie ihr das gemacht habt, machen wir das nie. Und das glaube ich euch direkt. Seit Jahren ist geplant ein panorthodoxes Konzil. Aber ob das hier zustande kommt, das weiß der liebe Gott persönlich. Also ich glaube es fast nicht mehr. Auf diesem panorthodoxen Konzil wird vieles zu bereden sein, aber ich glaube vermutlich nicht die Liturgie. Bitte bedenken Sie, Johannes Chrysostomos ist frühes viertes Jahrhundert. Gesundheit. Das heißt also, was so lange gedauert hat, überlassen wir doch bitte keiner Professorenkommission, die irgendwas draus macht, was wir nicht wollen. Ja? Wo es Zugeständnisse gibt, das ist eine Sprachenfrage. Also wir feiern heute in allen Sprachen. Wir feiern in Deutsch, wir feiern in Kirchenslawisch, wir feiern in modernem Ukrainisch. Die Russen noch sehr restriktiv nur in Kirchenslawisch, wobei aber die Verwandtschaft zwischen Kirchenslawisch und Russisch ungleich größer ist als zwischen Latein und Italienisch. Also wir verstehen unendlich viel mehr. In anderen Patriarchaten bricht das auf. Also es gibt ja schon bulgarische Liturgien, es gibt rumänisch-orthodoxe, in rumänischer Sprache auch. Ne? Also da ist sowas, ist was am Laufen. Und wo einiges am Laufen war, bis die Kommunisten 1917 dann die Macht Die Schwester des Zaren, Nikolaus II., war Nonne. Und die wollte unbedingt Diakonin werden. Und fast, wenn die Kommunisten den Tichon nicht abgesetzt hätten, hätten die Frauen als Diakon heute in der orthodoxen Kirche. Aber seitdem ist das wieder in Diskussion und irgendwo hat im Volk des Heiligen Nektarios in Ägypten, von Griechenland, gibt es da wieder so eine neue Überlegung, aber das dauert auch noch elend lang. Bitte schön.
Welchen Stellenwert hat die Auslegung des Evangeliums? Also gibt es eine Homilie, einen Predigthinweis? Wenn ja, ist das mehr dogmatische Art oder pastorale Art? Kann ich mir nicht vorstellen.
Also, die unierten Kirchen haben nach dem Vorbild der abendländischen Kirchen so etwas wie eine Ansprache am üblichen Platz, also nach dem Evangelium. Die orthodoxen Kirchen hingegen haben während der Kommunion der Konzelebranten eine Art Kommunionermahnung. Und die ist garantiert nicht dogmatischer, sondern sagen wir einmal asketisch seelsorglicher Natur. Zum Teil auch dann sehr lang und dann guckt er rein, wie weit sind denn die Brüder und dann findet er zu seinem Ende. Es gibt also keine so große Predigtkultur wie zur Zeit der Kirchenväter, nein, leider nicht.
Herr Professor, alle sind auch in die katholische Kirche in Ost und hier in Deutschland verschiedene Sachen. Zum Beispiel, ich komme hier von Oberschlesien. Wenn ich komme hier rein in die Kirche und ich gucke, der Lebensgott, der Leib Gottes nehmen wir auf die Hand, da war für mich eine große Überraschung. Von Kind habe ich immer auf die Zunge, aber jetzt, mir gefällt das besser auf die Hand.
Wobei man auch sagen muss, die Handkommunion ist natürlich rein historisch gesehen die ältere Form. Allerdings, das kommt ein großes Allerdings. Vom 8. bis zum 10. Jahrhundert gibt es eine ganze Reihe von Synodenermahnungen. Man soll als Priester den Gläubigen die Kommunion in den Mund geben und achten, dass sie untergeschluckt wird, wegen der vielen Missbräuche. Ja? Diese doch nur sehr oberflächlich missionierten Christen haben also mit der Eucharistie allerhand Unsinn angestellt. Und ich fürchte, wenn ich also erlebe, wie manche Jugendlichen mit der Eucharistie weglaufen, dass wir so bald wieder dabei sind. Ne? Oder der Papst Benedikt hat in dem Buch mit Seewald, er hat persönlich gar nichts gegen die Handkommunion, die kann sehr würdig sein. Aber er hat im Petersdom, auf dem Petersplatz, die Handkommunion abgeschafft, nachdem klar wurde, das sind etliche Leute, die kleben die konsekrierte Hostie ins Fotoalbum als Gabe des Heiligen Vaters. Ne? Also, ja, und das ist ja doch nicht irgendwo Sinn der Sache. Ne?
Das ist verschieden. Zum Beispiel die katholische Kirche in Polen, die polnische katholische Kirche, da ist viel Patriotismus. Und hier ist das nicht. Ne? Da habe ich das schon geguckt, auf das alles Erfahrung gesammelt. Ne?
Ja, das ist.
Und die sagt, das ist gut. Doch keine Politik soll gehen in die Kirche.
Richtig. Und das ist leider, leider, leider eine Krux der Ostkirchen, dass sie sehr nationalistisch sind. Also wenn Sie gesehen haben jetzt im Fernsehen vielleicht bei der Neuvereidigung von Papandreou, ne? Also wenn der Erzbischof, der Metropolit von Athen dort in voller Gewandung erscheint mit Diakon und Subdiakon drum und dran und den Herrn Ministern, die Griechenland in den Bankrott getrieben haben, den Eid abzuholen. Ne? Oder wenn der Putin dort im Fernsehen erscheint mit Kerzchen vor der Ikonostase. Also gut, man muss das verstehen, die haben nie eine unabhängige Führungspersönlichkeit wie unseren Papst gehabt. Sondern die waren von den örtlichen Zaren und Königen immer viel mehr abhängig, als die katholische Kirche das war. Oder dass einmal irgendwie ein Patriarch aufgestanden wäre gegen die weltliche Macht, das hat es nicht gegeben. Es gibt einen Fall, es war die Katharina die Große war ja deutscher Herkunft. Die war ja protestantisch. Und die hat in ihrer Hofkapelle in St. Petersburg, sich einen evangelischen Prediger gehalten. Das hat den Metropoliten von Petersburg enorm genervt. Arseni hieß der. Die Szene ist uns überliefert. Also, der Metropolit muss sich auf seinen Thron setzen und da kommt der evangelische Pfarrer mit Bäffchen und Talar auf die Kanzel und predigt da lutherisch auf Deutsch. Ne? Und da kommt der Metropolit mit seinem Bischofsstab aus der Ikonostase raus und droht dem. Und du, lutherisches Pastörchen, bist des Teufels, demselben Besitz der Wein ist wie du. Und daraufhin landet er in Sibirien. Okay. Wenn keine Fragen mehr interessieren, existieren, dann danke ich Ihnen für Ihr Interesse. Dankeschön. Und hoffe, dass ich Ihnen einen kleinen Einblick geben konnte in eine ganze Welt, in der ich mich jetzt ja 40, 50 Jahre bewege. Und ich muss sagen, ich habe auch so lange gebraucht, bis ich in dieser Welt heimisch geworden bin. Dankeschön. Ja.
Lieber Herr Professor, Sie hören es am Applaus, das hat uns alles sehr interessiert. Die meisten von uns waren schon einmal im Osten, vielleicht sogar in einem orthodoxen Gottesdienst. Und das hat uns heute doch sehr geholfen, wenn wir wieder einmal in einem orthodoxen Gottesdienst sind. Sehr interessant. Ich möchte auf das nächste Auditorium aufmerksam machen, das erst in 8 Wochen stattfinden wird. Es kommt die Sommerpause. Da kommt ein Mitbruder von uns, und zwar Pater Justinus Pech. Er hat promoviert in Wirtschaft, promoviert derzeit am Germanikum, Theologie, was ganz anderes, ja. Und er ist der Sekretär des Abtes geworden und ja, wird jetzt deswegen mit seiner Promotion noch einige Monate länger brauchen als ursprünglich geplant. Ihnen allen einen schönen, gesegneten Abend und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.
Vielleicht noch eine Nachricht. Ich habe meinen Vortrag als Aufsatz abgegeben für die Publikation des Kurzer Schwiefel.
Vielen Dank.
Ja. Also es wird alles nachzulesen sein.